Ja, liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich und danke, dass ihr mich eingeladen habt, euch das Wort Gottes weiterzusagen. Und es ist mir ein Vorrecht, dass ich das hier tun darf. Das Thema, das ich euch mitgebracht habe, heißt: Ein General wird gesund. Aber ich habe das Thema während des Singens, als unsere drei lieben Geschwister hier gesungen haben, habe ich das Thema geändert oder habe das nochmal als zusätzliche Überschrift darüber gesetzt. Sie haben gesungen: Komm zu Jesus. Und damit haben sie eigentlich das Entscheidende gesagt, was ich auch mit dieser Predigt sagen möchte: Komm zu Jesus. Und das soll unser Leitthema sein, wenn wir jetzt 2. Könige 5 uns anschauen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt das schon mal auf, 2. Könige 5. Aber ich möchte euch zuerst eine kleine Begebenheit erzählen, die in der Zeitung gestanden hat, in der Zeitung Die Welt. Die Überschrift hieß: Rettung in den Krankenhäusern des Feindes. Rettung in den Krankenhäusern des Feindes. Und dort wird von syrischen Soldaten berichtet, die im Bürgerkrieg schwer verwundet wurden und denen in ihrem eigenen Land nicht mehr geholfen werden konnte. Und hier geht es in diesem Bericht um einen wirklich dem Tode geweihten Menschen, Soldaten, der von seiner eigenen Einheit über die Grenze von Syrien nach Israel heimlich übergeben wird. Das darf eigentlich keiner mitbekommen, auch von der syrischen Armeeführung, denn es ist nicht gewollt. Aber sie wissen, dort auf der anderen Seite in Israel, da kann man helfen. Dort sind hochspezialisierte Ärzte, da sind sehr, sehr gute Krankenhäuser und man hat diesen Syrer, von dem in diesem Zeitungsartikel die Rede ist, in ein Krankenhaus nach Naharija im Norden von Israel gebracht. Man musste dort sein Bein amputieren, aber man konnte sein Leben retten. Und er sagt in dem Artikel: Wenn meine Landsleute hören, dass ich in Israel war, bringen sie mich um. Und weit über 500 Syrer konnten auf diese Weise Hilfe bekommen, in den Krankenhäusern des Feindes. Also zwischen Israel und Syrien ist ja sozusagen eine Dauerfeindschaft. Und viele haben Angst. Sie denken, wenn wir von den Israelis behandelt werden, dann vergiften sie uns oder sie töten uns. Und sie haben über die Jahre festgestellt, das tun sie nicht, sondern sie helfen uns. Sie tun uns Gutes. Und ich finde, an dieser Geschichte und an diesem Zeitungsartikel und dieser Begebenheit finde ich es so verblüffend, dass das etwas ist, was schon 3000 Jahre zuvor geschehen ist und in der Bibel steht. Auch dort lesen wir von einem syrischen Soldaten, nicht nur ein Soldat, sondern der ranghöchste General der syrischen Armee, der in das Land des Erzfeindes kommt, um dort Hilfe zu erfahren. Nicht in einem modernen Krankenhaus, auf eine andere Weise, auf eine göttliche Weise. Wir befinden uns irgendwo in den Jahren 852 bis 841 vor Christus. In Israel regiert König Joram von Israel und in Syrien regiert kein Herr Assad, sondern ein Ben-Hadad. Im Nahen Osten brodelt es. Immer wieder Krieg zwischen Syrien mit der Hauptstadt Damaskus und Israel mit der Hauptstadt Samaria, also dem Nordreich Israel. Und aus dieser spannungsgeladenen Zeit möchte ich euch jetzt aus dem Wort Gottes vorlesen, 2. Könige 5, die Verse 1 bis 18. 2. Könige 5, die Verse 1 bis 18. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Gulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa der Mann Gottes hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm hin und ließ ihm sagen: Warum hast du denn deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür im Hause Elisas. Da sandte Elisa seinen Boten zu ihm und ließ ihn sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abama und Papa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten, und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel 2 Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Amen. Ja, was wissen wir über diesen General Naaman? Er war der ranghöchste General der syrischen Armee. Also hier ist ja von Aram die Rede. Das heutige Syrien war damals das Land Aram. Dieselbe Hauptstadt, Damaskus, so wie heute auch. Der Name Naam bedeutet Freundlichkeit. Und man kann an manchen Stellen sehen, der muss wohl schon auch eine freundliche Ader gehabt haben. Er wird uns hier als ein trefflicher und ein gewaltiger Mann beschrieben. Dieser Mann hatte wirklich Macht. Das war wirklich einer der machtvollsten Männer der damaligen Zeit oder der damaligen Region. Und von seinem König hochgeschätzt. So hoch war sein Ansehen, dass wenn der König in den Tempel ging, dass dann dieser General mitkam und der König sich auf diesen General stützte. Warum hatte denn dieser General ein so hohes Ansehen bei seinem König? Weil die Armee der Syrer durch diesen General gewaltige Siege über Israel gewann. Und es heißt im Bibelwort, dass der Herr diese Siege gab. Und das ist ja jetzt erstaunlich. Man wundert sich ja, dass der Herr auf der Seite der Syrer ist und durch den General Naaman Israel besiegt. Ja, warum denn? Wenn ihr gestern und vorgestern die Bibelarbeiten mitgemacht habt, dann wisst ihr, dass das damit zu tun hat, dass Israel so weit von Gott weggekommen ist, dass Gott die anderen Nationen gebraucht hat, um Israel zu bestrafen, unter anderem durch Krieg, durchs Schwert und durch Niederlagen im Kampf. Und der Naaman, der war so erfolgreich, dass der König ihn mit Gütern und Reichtum und Wohlstand überschüttet hat. Das sieht man allein an dem ganzen Geld, was er mitbringt und den ganzen Gütern, um dann einen Lohn auszuzahlen, sollte seine Krankheit geheilt werden. Hier ist von 10 Zentnern Silber und 6.000 Goldgulden und 10 Feierkleidern die Rede. Das ist ein ganzes Vermögen, was er da mitbringt. Doch bei all dem Erfolg, den dieser Mann hatte, ist doch eine große Not in seinem Leben. Es heißt, er war aussätzig. Und das mit dem Aussatz, das ist ja eine Krankheit, die in der Bibel beschrieben wird, das war wirklich schlimm. Wenn man aussätzig war in Israel, es gibt ein Beispiel von König Usia, der hat auch Aussatz und dann musste er in einem gesonderten Haus leben. Kein Kontakt zu anderen Leuten, damit er sie nicht ansteckt. Und das war schrecklich, weil es zu einer gesellschaftlichen Isolation führte. Und wir lesen in 3. Mose 13 die Anweisungen zum Aussatz. Und da lese ich mal vor. 3. Mose 13, ab Vers 45. Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen, unrein, unrein. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen, wie König Usia, und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Wenn eine aussätzige Stelle an seinem Kleid ist, es sei Wollen oder Leinen, an Geweben oder Gewürken, es sei Leinen oder Wollen oder an Leder oder an allem, was aus Leder gemacht wird, gut, das sind dann lange Anweisungen über den Aussatz. Vorher ist eben vom Aussatz an der Haut die Rede. Bildet sich aber an der Glatze eine weiß-rötliche Stelle, so ist bei ihm Aussatz an der Glatze ausgebrochen. Dann gibt es kapitelweise Anweisungen zum Aussatz. Und wir sehen, das muss eine ganz, ganz schlimme Krankheit gewesen sein, weil man sich von allen anderen Leuten fernhalten musste. Man musste außerhalb der Stadt wohnen, in einem gesonderten Haus, und man musste sich von den Menschen fernhalten, damit man sie nicht ansteckt. Und dieser General, der hat alles, was das Herz begehrt. Macht und Reichtum und Erfolg und Ehre, aber er hat Aussatz. Und jetzt kommt der lebendige Gott in das Leben dieses Mannes und zeigt ihm, wo er Hilfe bekommt. Und ich finde es wirklich genial, wie Gott das macht. Ja, wie macht er das denn? Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Es ist doch interessant, wie Gott das macht. Da kommt nicht irgendwie ein gewaltiger Engel, der jetzt dem Naaman sagt, geh dort und dorthin und mach das und das und dann wirst du rein, sondern eine Sklavin, eine israelische Sklavin, die in das Feindesland verschleppt wurde und ja in der Hand ihrer Feinde ist, und sie ist in dem Haushalt dieses gewaltigen Generals ja nichts anderes als eine Sklavin. Sie ist so ziemlich die unbedeutendste Person, die es überhaupt in diesem Haushalt gibt. Sie ist eine Sklavin, ganz einfaches Mädchen. Unbedeutend. Was hat sie denn schon zu sagen? Was hat sie denn schon für eine Stellung? Dieser General, der hat Macht. Der hat Einfluss. Die Frau des Generals, die ist auf den großen Festen in Damaskus eingeladen. Die hat Zutritt zum Königspalast. Die hat Macht. Die hat Einfluss. Aber was ist schon so eine kleine jüdische oder in dem Fall muss man sagen israelische Sklavin, die den Abwasch machen muss, wenn gefeiert wurde, die putzen muss, die servieren muss, die vielleicht im Garten arbeitet? Welche Bedeutung hat sie schon? Vielleicht fragen wir uns das auch manchmal, welche Bedeutung habe ich eigentlich? Bin ich überhaupt wichtig? Die Leute, die was zu sagen haben, die sitzen doch ganz woanders. Die haben doch die Macht. Die haben doch das Geld. Die haben doch den Einfluss. Wer bin denn schon ich? Kennen wir solche Gedanken? Dass wir so den Eindruck haben, wer sind wir eigentlich? Welchen Einfluss haben wir überhaupt? Und ich finde das so genial, dass Gott in keiner Weise darauf angewiesen ist, dass wir in irgendeiner Weise etwas hermachen, dass wir in irgendeiner Weise Einfluss, Macht oder Geld haben, gesellschaftlichen Status. Das braucht Gott alles nicht, um dich zu gebrauchen und zum Segen zu setzen für andere und in dieser Welt Großes zu bewegen. Dazu brauchst du nichts anderes als einen lebendigen Glauben und ein Vertrauen auf den lebendigen Gott und seine Mittel und seine Wege, Dinge zu verändern. Und diese unscheinbare israelische Sklavin, es freut mich, dass wir da den Davidstern haben auf der Flagge, weil das ganz gut zur Predigt passt, Diese kleine, unscheinbare Sklavin aus Israel, die verschleppt worden ist und die ja theoretisch bitter sein könnte gegen diesen General, denn er ist ja der Grund dafür, dass sie nicht in ihrer Heimat sein kann, dass sie jetzt als Sklavin hier arbeiten muss. Aber sie hat keine Bitterkeit im Herzen. Die hat sie nicht. Sondern sie weiß sich von Gott an diese Stelle gestellt. Und sie hat lebendigen Glauben, weil sie sagt zu ihrer Herrin: Sag doch mal deinem Mann, dass es in Israel Hilfe gibt. In Israel gibt es einen Propheten, der von Gott dazu befähigt ist, solche Wunder zu tun, wie zum Beispiel die Heilung von Aussatz. Und ihr Lieben, jetzt müssen wir bedenken, das ist in einer Zeit, wo es in Israel kaum Gläubige gibt. Im Bereich vom Norden von Israel, da waren die Könige so gottlos und die Menschen waren so Gott, die sind allen anderen Göttern hinterhergerannt, dem Baal und wie sie alle heißen, aber mit dem lebendigen Gott Israels wollten die nichts mehr zu tun haben. Den hatten sie zur Seite geschoben. Die waren abgefallen von Gott. Aber es gab einige wenige, die sind treu geblieben. Und diese unscheinbare israelische Sklavin war eine von diesen wenigen Treuen, die gesagt hat, es gibt einen lebendigen Gott. Und das ist der Gott Israels. Und wenn hier ein Gott helfen kann, dann ist das dieser Gott und kein anderer. Und es gibt einen Mann, der dazu berufen ist, und das ist der Elisa. Das ist interessant, dass Hebräisch Elisa, wenn man das übersetzt, dann heißt das, mein Gott hilft. Oder mein Gott rettet. Und diese Sklavin, deren Namen wir noch nicht mal kennen, diese Sklavin hat in ihrem Herzen, mein Gott kann retten. Mein Gott kann helfen. Mein Gott kann vom Aussatz heilen, was alle anderen Götter nicht konnten. Dieser Gott, den ich kenne, der kann es. Diesen Glauben hatte sie im Herzen. Und ich möchte uns diese Sklaven als ein leuchtendes Vorbild hinstellen für uns alle heute, dass wir auch so einen Glauben haben. Dass wir auch so einen Glauben haben. Dass wir nicht überlegen, ach, ich wäre gerne der und der. Ich hätte gern die und die Stellung. Ich hätte gern so und so viel Geld und Einfluss. Und dann könnte ich was bewegen in der Welt. Nein. Hast du einen großen Gott? Hast du einen großen Gott, frage ich dich. Hast du einen Gott, der retten kann, der heilen kann, der helfen kann? Wenn du solch einen Gott hast, dann kannst du was bewegen. Weil du dann die Adresse kennst, wo du hingehen musst, um hier in deiner Nachbarschaft, in deiner Umgebung, an deiner Arbeitsstelle, wo du deine Ausbildung machst oder wo du Dienst tust, wo du hingestellt bist in deine Familie, wo du was bewirken kannst. Da kannst du was bewirken, wenn du diesen Gott auf deiner Seite hast. Diese junge Israelin, die wusste das. Und die hat noch was gemacht. Die hat noch was gemacht. Und zwar hat sie in Feindesland Feindesliebe praktiziert. Die hat etwas gemacht, was die wenigsten können. Die Geschwister haben vorhin von der Liebe gesungen, von dieser Liebe Gottes. Und da gehört eben die Feindesliebe auch dazu, die so viel höher ist als alle menschliche Liebe, die wir so kennen. Jesus sagt, liebet eure Feinde. Und er hat für seine Feinde gebetet, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Und diese junge Frau sieht in diesem General, dem sie dienen muss, nicht ein Feindbild, sondern sie sieht seine Not. Sie sieht den Aussatz, sie sieht all das, was dahinter steht auch. Es ist ja nicht nur der Aussatz, es ist diese ganze Verlorenheit. Es ist diese ganze Kulisse. Du kannst Reichtum und Macht und Paläste bewohnen und doch ein verlorener kleiner Mensch sein, der in Ewigkeit verloren geht. Dir hilft der ganze Reichtum, der ganze Wohlstand, der ganze Einfluss. Nützt dir alles nichts, wenn du den lebendigen Gott nicht kennst. Und diese junge Frau weiß das. Und sie sagt, dieser Mann braucht eins. Wir würden heute sagen, dieser Mann braucht eins, der braucht Jesus. Der braucht Jesus. Alles andere hilft nicht. Und sie sagt, da gibt es einen Mann in Israel, der heißt Elisha. Und wenn du zu Elisha gehst, dann wird er Hilfe finden, sagt sie ihrer Herrin und die sagt es ihm weiter. Nehmen wir diese Frau, diese junge Frau als Vorbild mit in unseren Alltag und sagen uns, so will ich es auch machen. Ich will glauben, dass ich einen großen Gott habe und dass ich durch diesen großen Gott viel bewegen kann in meiner Umgebung, in der ich bin. Ich finde das auch wiederum erstaunlich, dass der Naaman nun auf den Rat seiner Frau und vorher der Sklaven hört. Denn der Naaman könnte ja nun auch das in den Wind schlagen und sagen, so ein Quatsch, lass das junge Ding da reden, die hat doch gar keine Ahnung. Ich habe alles versucht. Ich habe alle Götter, die man irgendwie anrufen kann, die habe ich angerufen. Ich habe alle Opfer gebracht, die man irgendwie bringen kann, um alle Götter Syriens zu befriedigen. Und keiner dieser Götter hat mir geholfen. Und jetzt kommt die da mit dem Gott meiner Feinde. Das ist doch absurd. Was für ein absurder Gedanke. Also er hätte das in den Wind schlagen können, sagt, komm, wir machen weiter, arbeiten den nächsten Schlachtplan aus und greifen Israel wieder an. Nein! Und da zeigt sich doch Glaube, oder? Da zeigt sich doch Glaube, dass hier jemand sagt, okay, ich möchte dieser Spur nachgehen. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus später. Die ganze Sache war ja höchst delikat. Das war gefährlich, was der Naaman jetzt macht. Also es wird ein Brief aufgesetzt vom König von Syrien, von Aram. Und dieser Brief wird jetzt nach Israel über die Grenze geschickt mit Boten. Und da fordert der König von Aram jetzt den König von Israel auf, den Naaman zu heilen. Es war jetzt auch nicht so geschickt ausgedrückt vom König von Syrien, denn der König von Israel soll ja nicht heilen, sondern es soll ja der Prophet machen. Und der König von Israel, der Joram, der kriegt das auch richtig in den falschen Hals und sagt sich, ja, das ist ja wohl offensichtlich, was die wollen. Die wollen Krieg. Das soll nur so ein Grund sein, so unter dem Motto, so hier mein General, der soll zu dir rüberkommen und du musst den heilen. Und wenn er nicht geheilt wird, dann kommt die nächste Schlacht. Also der König von Israel, der sagt, da ist was faul an der Geschichte. Deswegen zerreißt er seine Kleider und sagt, bloß nicht. Ja, wir wollen hier keine Syrer auf der anderen Seite haben und keine Heilungsgeschichten. Ja, das führt uns hier in die falsche Richtung. Da haben wir die nächste Schlacht im Haus und verlieren wieder. Und das bekommt jetzt der Prophet mit und gibt dem König Nachricht und sagt, lass ihn doch kommen. In Vers 8, lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, damit er sehe und erkenne, dass ein Prophet in Israel ist. Und damit will er sagen, dass ein lebendiger Gott in Israel ist, für den er ja der Prophet ist. Also eine höchst delikate Angelegenheit. Wir können das vielleicht auch damit vergleichen, dass, nehmen wir mal den russischen Verteidigungsminister, und die schreiben jetzt einen Brief an Herrn Selenskyj und sagen, könnten wir mal zu euch kommen, nach Kiew und da einen Krankenhausaufenthalt organisieren. Oder andersrum, die Ukrainer in Moskau. Und da können wir uns schon vorstellen, das ist so heikel, das ist so gefährlich, dass alle Seiten sagen, nee, das geht gar nicht. Das ist richtig gefährlich. Und so ist das hier auch, weil so viel Spannung ist zwischen Syrien und Israel. Also das ist eigentlich ein Thema, was gar nicht geht. Und trotzdem, dieser Brief wird geschrieben und Elisa sagt, er soll kommen. Und so kommt er denn auch und geht über die Grenze, geht in Feindesland, hat sozusagen da Geleit, freies Geleit gewährt bekommen vom König von Israel. Das ist ja eine geniale Gelegenheit. Jetzt kommt dieser General darüber und jetzt könnte man ja mal zugreifen. Sie wussten ja, dass sie durch diesen Mann viel Probleme bekommen hatten, aber er hat freies Geleit bekommen und er darf auf die andere Seite und er kommt zu Elisa. Und nun gibt es von Elisa eine ungewöhnliche Therapieanweisung. Vers 9. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa seinen Boten und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Und jetzt sehen wir, dass es mit dem Glauben von Naaman noch nicht so weit her war, denn jetzt wird er erstmal zornig. Also da kann man sich schon vorstellen, das war einfach ein mächtiger Mann, der hatte Einfluss und der lässt sich sowas nicht bieten, meint er. Kann ja wohl gar nicht angehen. Ich soll mich in diesen dreckigen kleinen Jordanfluss da eintauchen, 7-mal, und das sagt er mir noch nicht mal persönlich, sondern schickt mir irgendeinen Knecht vorbei. Wer glaubt der eigentlich, wer ich bin? Ich bin hier der ranghöchste General der syrischen Armee und der schickt seinen Knecht. Ich glaub's gar nicht. Und sind die Flüsse Syriens nicht viel schöner? Also wer mal in Israel war und sich den Jordan anguckt, das ist wirklich also schlammig und gar nichts Besonderes, ja? Also kann mit der Elbe auch nicht mithalten. Und dann auch noch klares Wasser, Jordan, Schmuddelwasser. Und da soll er sich jetzt rein, diese Krankheit, da durfte kein Schmutzwasser ran, ja? Da kannst du dich nicht 7-mal in so ein Schmutzwasser reintauchen, da wird er ja noch kränker. Also was er sich für Gedanken macht, er wird zornig und will weiterziehen. Und jetzt kommen wieder, das finde ich auch so schön, da kommen jetzt die Diener. Also erst ist es die Sklavin, jetzt sind es die Diener. Er hat ja einen ganzen Tross von Leuten mit sich und die Diener sagen jetzt, lieber General, sie sagen ja sogar mein Vater. Also sie haben ein Vertrauensverhältnis zu ihm und sagen ihm, ja, mach das doch einfach. Ich meine, so viel hat er ja gar nicht verlangt. Wenn er dir was Großes gesagt hat, aber das ist doch was Kleines, mach es doch einfach. Du hast doch alles versucht. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Ich meine, warum versuchst du es nicht einfach? Und ich finde es so genial, dass hier wieder die einfachen Leute sind, die Diener, erst die Sklaven, jetzt die Diener und der General in beiden Fällen das Ohr hat und die Bereitschaft zu sagen, okay, ich will machen, was die sagen. Finde ich klasse. Und er macht's. 14, da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Ihr Lieben, wir werden gerettet durch das Wort vom Kreuz. Und der Welt ist das eine Torheit. Die Welt sagt, wie bescheuert seid ihr eigentlich, dass ihr glaubt, dass ein Mann, der vor 2000 Jahren an einem Kreuz hing und sein Leben in den Tod gegeben hat, dass der euch heute die Sünden abwaschen kann. Das kann doch gar nicht gehen. Das ist doch absurd. Was für eine idiotische Botschaft, die ihr da glaubt. Das denkt die Welt. Aber Gott macht die Weisheit der Welt zunichte. Und die Weisen und die Klugen dieser Welt, die ganzen Professoren und die Hochgestellten und die Mächtigen, die meinen, sie hätten es so drauf, das macht er alles zunichte mit dem Wort vom Kreuz. Wir werden gerettet durch den gekreuzigten Sohn Gottes. Und durch das Blut, das er vor 2000 Jahren an diesem Kreuz vergossen hat. Wasche dich in diesem Blut und du wirst rein. Das ist die Weisheit Gottes, die die Weisheit der Welt zur Torheit macht. Und der Naaman hat es kapiert, indem er sich einfach auf das Wort Gottes verlässt und sagt, weil es so ist, von Gott so gesprochen, durch den Propheten will ich es jetzt tun. Er brauchte ein bisschen Anstupser dazu, aber das brauchen wir ja alle mal, ne? Ich brauchte auch Leute, die mir das nochmal gesagt haben, bis ich es kapiert habe, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Das wollte ich nämlich früher auch nicht glauben. Ich möchte uns noch eine vierfache Botschaft mitgeben. Ja, körperliche Heilung ist möglich, aber nicht die Hauptsache. Der Naaman will heil werden. Er will einen gesunden Körper haben. Ja, und man kann das auch verstehen. Wir sind ja dankbar, wenn wir gesund sind. Aber wir müssen auch sagen, und ich sage das bewusst auch mit Blick auf die vergangenen 3 Jahre, Gesundheit ist nicht alles. Dieses Hauptsache gesund kann nicht die Botschaft sein. Und das hört man immer wieder. Hauptsache, man ist gesund. Nein, das ist nicht die Hauptsache. Ich sage Hauptsache, du bist gerettet. Wir hatten eine Situation, da wurden wir begrüßt. Stand ich mit meinen Eltern vor der Haustür und da kam jemand dazu und sagte, ihr seid doch geimpft, oder? Ich dachte, was ist das für eine Begrüßung? Und ich habe gesagt, ich bin geimpft durch das Blut Jesu vor der Sünde und dem ewigen Tod. Ich habe das gesagt, weil ich habe es gar nicht gefasst, geglaubt, dass jemand so eine Begrüßung hat. Du bist doch geimpft. Was ist das für eine Begrüßung? Aber so war die Zeit. Und das zeigt so dieses Hauptsache gesund. Und ja, Gott will Gesundheit. Ja. Aber in dieser Welt ist das nicht alles. Wir müssen damit rechnen, dass wir krank werden und sterben. Und wir müssen darauf vorbereitet sein. Und nein, Gott nimmt nicht alle Krankheiten weg. Wir dürfen beten, dass Gott eine Krankheit wegnimmt. Ja, du darfst beten, du darfst auch glauben, dass er dir eine Krankheit wegnimmt, aber du hast keine Garantie. Die Garantie hast du, wenn du im himmlischen Jerusalem angekommen bist. Und ich hoffe, dass du durch den Glauben an Jesus Christus dort ankommst. Wenn du dort angekommen bist, dann wirst du für alle Ewigkeit von allen Krankheiten befreit sein, denn dort gibt es weder Krankheit, noch Leid, noch Schmerz, noch Tod. Freu dich drauf! Freut euch drauf?
Ja.
Jawohl, dann bin ich hier an der richtigen Stelle. Körperliche Heilung ist möglich, aber es ist nicht die Hauptsache. Eine zweite Botschaft: Nur einer ist Gott. Naaman sagt: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Nachdem er das erlebt hat, nachdem er sich 7-mal in den schmuddeligen Jordan eingetaucht hat und wieder rausgekommen ist und alles wieder heil wurde, da wusste er: Okay, der Gott Israels, der kann mehr als alle anderen Götter, die ich bisher versucht habe umzustimmen. Dieser Gott kann wirklich helfen und retten. Und ihr Lieben, es ist wirklich so. Nur dieser eine Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater des Sohnes Gottes, Jesus Christus, nur dieser Gott kann uns helfen, kann uns retten. Jesus ist Gott. Und wir leben ja in einer Zeit, wo wir lauter Konkurrenzreligionen haben. Das ist ja ein Wirrwarr an Wahrheiten und Philosophien und Religionen und Büchern, die beanspruchen, die Wahrheit zu sein. Ich selber habe das auch lange Jahre nicht kapiert. Ich habe lange Jahre selber gedacht, ob es einen Gott gibt oder nicht, ich weiß es nicht. Ich bin zwar christlich erzogen worden, aber nicht im Sinne eines biblischen Christentums, sondern im Sinne einer Tradition. Aber Traditionen haben auch andere. Es musste erst der auferstandene Christus in mein Leben treten, um mir die Augen zu öffnen, dass er wirklich der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und dass sein Anspruch, dass man nur durch ihn zu Gott kommen kann, dass dieser Anspruch wahr ist. Das habe ich erst in dem Moment kapiert, als Jesus in mein Leben gekommen ist. Und ich wissen durfte, der vor 2000 Jahren am Kreuz hing, der ist wirklich auferstanden von den Toten und kann heute in dein Leben kommen. Es ist so genial, wenn man das kapiert hat. Und dann kann man mit den Aposteln bekennen, und in keinem anderen ist das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden. Nur er, kein anderer. Kein Buddha, kein Koran, kein Allah, niemand kann dich retten. Kein Yoga und keine Philosophie, kein Marxismus, alles kann dich nicht retten, nur Jesus kann dich retten. Und deshalb, wenn du Jesus noch nicht kennst, ich kenne euch auch noch nicht so gut, vielleicht seid ihr ja schon alle voll dabei, aber wenn du ihn noch nicht kennst, dann mach dich auf die Suche. Er hat versprochen: Wer mich sucht, von dem lasse ich mich auch finden. Mach dich einfach auf die Suche und sag ihm: Das, was er heute gesagt hat, das will ich jetzt selber herausfinden. Das will ich selber ausprobieren. Ich will selber wissen, ob es dich gibt oder nicht. Zeige du dich mir. Bitte ihn, dass er in dein Leben kommt. Und du wirst das erleben, dass er dir die Augen öffnet. Wer wirklich ernsthaft von Herzen sucht, von dem lässt er sich finden. Und noch ein drittes: Reinigung von den Sünden, das ist das Entscheidende. Reinigung von den Sünden, das ist das Entscheidende. Nicht die körperliche Gesundheit, sondern das Gereinigtwerden von den Sünden. Hier heißt es nur: Er wurde rein. Er wurde rein. Dieser Aussatz, der seinen ganzen Körper übersät hatte und ihn komplett auch entstellte, das wurde auf einmal alles neu. Es wurde alles frisch, wie die Haut eines Jungen, eines Knaben. Alles neu. Und damit hat Gott uns allen ein Bild hinterlassen. Es ist ja wirklich so passiert. Aber damit wollte er nicht sagen: Ihr könnt alle wieder eine junge Haut bekommen. Darum geht es ja nicht. Sondern damit hat er uns gesagt: dass wir alle ein viel größeres Problem haben. Und das ist nicht der Aussatz. Das ist nicht irgendeine Hautkrankheit. Das ist nicht irgendeine andere Krankheit. Sondern es ist die Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir gehen verloren mit unserer Sünde. Und wir sind durch unsere Sünde, durch unsere Schuld, die wir vor Gott haben, von Gott getrennt. Und das haftet an uns, das werden wir nicht los. Das kriegen wir auch nicht ab. Wir können uns 1000 Jahre duschen und wir werden immer noch Sünde an uns haben. Aber um wieder zusammen zu sein mit dem lebendigen Gott, ja, ist ja so, dieser Aussatz, der hat ja isoliert. Du warst von Gott getrennt, du warst außerhalb des Lagers, du warst außerhalb der Gegenwart Gottes, du warst außerhalb auch von der Gemeinschaft mit den Menschen. Die Sünde isoliert. Die Sünde trennt uns von Gott und auch den Menschen. Und wenn Jesus uns die Sünde abwäscht, dann ist wieder Gemeinschaft mit Gott möglich. Dann sind auch wieder Beziehungen möglich. Dann tritt Heilung ein, auch in Beziehungen, in Ehen und Familien, wenn die Sünde weggewaschen wird. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Unreinheit. Er reinigt uns durch die Kraft seines Blutes. Und das kann man nur selber erleben. Das kann man nur selber erleben, indem man es ausprobiert und macht. Bekenne deine Sünden. Dass du einfach sagst, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Ich merke das an meinem Herzen. Da kommt ja nichts Gutes bei raus, ja? Schau mal in dein Herz, schau doch mal rein, was da alles so rauskommt. Du merkst, da kommt nichts Gutes raus. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Kommen immer wieder hässliche Gedanken raus. Und böse Gedanken und nichts Gutes. Jesus, wasche mich rein von meiner Sünde. Und wenn du das von ganzem Herzen bittest, dann merkst du, dass eine Kraft in dich hereinkommt, die dich reinigt. Du erkennst, dass es wahr ist. Sein Blut hat wirklich die Kraft, deine Sünde zu brechen, auch die Macht der Sünde über dein Leben zu brechen und dich davon frei zu machen, diese Ketten durchzuschlagen und es dir abzuwaschen, sodass du wieder ganz neu wirst. Es ist so ein Geschenk. Und ich brauche das jeden Tag neu. Ich brauche jeden Tag neu diese Reinigung meines Herzens. Herr Jesus, reinige mich von meinen Sünden. Hebräer 10 möchte ich euch vorlesen, weil das da ganz ähnlich auch formuliert ist, wie ein Abwaschen. Hebräer 10, Abvers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Das müssen wir nochmal lesen. So lasst uns hinzutreten. Und das heißt, zu Jesus kommen. Das ist nochmal im Sinne, wie ihr es gesungen habt. Ja? Dieses, komm zu Jesus, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Oh, wie ist das herrlich, wenn man die Sünde abgewaschen bekommt durch den Glauben an Jesus Christus und du endlich frei wirst davon und ein reines Gewissen hast. Das Alte kannst du ablegen und sagen, es ist vergeben. Jesus hat es weggenommen. Und nun kommen wir noch zu einem vierten und letzten Punkt. Vertraue auf Gottes Wort und seine Zusagen. Vertraue auf Gottes Wort und seine Zusagen. Elisa sagt durch seinen Boten, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Ja, und dieser General denkt, so ein Quatsch. soll ich mich da 7-mal in dieses Dreckwasser tunken? Und vielleicht denken wir auch manchmal, ich kann das nicht so wirklich glauben, was hier steht. Ich lese das und frage mich, ist das wirklich wahr? Und als der General das macht, was dieses Wort sagt, auch wenn er es erst für Quatsch gehalten hat, da darf er auf einmal erleben, dass dieses Wort die Kraft hat, sein ganzes Leben zu verändern. Und dieses Erlebnis habt ihr gemacht und dieses Erlebnis habe auch ich gehabt. Und das dürfen wir immer wieder tun, dass wer sich auf dieses Wort verlässt, wer auf dieses Wort baut, wer sein Leben hier gründet, der wird nicht enttäuscht werden. Der wird nicht enttäuscht werden. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns gemeinsam auf Gottes Wort vertrauen, auf Gottes Wort bauen, seine Zusagen kennen und aufgrund dieser Zusagen unser Leben gestalten, Entscheidungen treffen. Und wir werden sehen, wir werden Gesegnete sein. Ihr werdet Gesegnete sein. Amen. Ja, wir erheben uns. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen nun das tun, was uns die Geschwister ins Herz gesungen haben. Zu dir kommen. Herr Jesus, du bist vor 2000 Jahren an das Kreuz gegangen. Du hast dort gelitten. Du hast dort dein Leben in den Tod gegeben. Dein Blut ist geflossen, weil du uns rein machen wolltest von unserem Aussatz, von unserer Sünde, von unserer Schuld, die uns auf ewig in die Hölle gebracht hätte. Herr Jesus, wir kommen zu dir und danken dir von ganzem Herzen, dass du uns diesen Glauben geschenkt hast, der sich darauf verlässt, dass wer seine Sünden bekennt und sie bei Jesus abgibt, dass er davon los und frei wird. Danke, Herr Jesus, dass du uns frei machst. Und danke, dass du uns jetzt aussendest in diese Welt, die so kaputt und so zerbrochen und so aussätzig ist. Und du willst uns dorthin senden als deine Boten, nicht mit Macht und viel Geld und Einfluss, sondern mit dem einfachen, klaren und hellen Evangelium, das wir weitergeben dürfen, damit andere es hören und sich darauf verlassen und ebenso gerettet werden. Durch den Gott, der allein helfen kann. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.